Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Ich aber sage euch, liebet eure Feinde, betet für die, die euch verfolgen. Wenn ich diese Worte von Jesus höre, denke ich an ein Zitat, etwas, was der Schriftsteller Mark Twain einmal gesagt hat. Mark Twain sagte, die meisten Menschen haben Schwierigkeit mit jenen Bibelstellen, die sie nicht verstehen. Mir dagegen bereiten nicht die unverständlichen Bibelstellen Bauchweh, sondern diejenigen, die ich verstehe. Und ich glaube, das trifft sehr zu, wenn man diese Worte von Jesus einmal so wirklich unmittelbar wahrnimmt und auf sich und sein Leben bezieht. Eine sehr markante Stelle aus der Bergpredigt, vermutlich mit die bekanntesten Worte von Jesus. Die Bergpredigt, an den Anfang des Matthäusevangeliums gesetzt, und uns dort berichtet, ja warum? Weil sie programmatisch ist, weil sie eine Art Grundsatzerklärung von Jesus ist, wie es unter den Menschen, die ihm nachfolgen, zugehen soll. Das ist wie eine Regierungserklärung, wo Grundlinien deutlich gemacht werden. Ja, Regierungserklärung für das Reich Gottes. Liebt eure Feinde, bittet für die, die euch verfolgen, wenn dich jemand auf die rechte Backe schlägt, halt auch die linke hin. So soll es unter Menschen, die Jesus folgen, zugehen. Das ist so klar, da kann man nicht sagen, Jesus, ich verstehe dich nicht, wie du das meinst. Und trotzdem verbinden sich damit viele Fragen. Kann man wirklich so leben? Wird das nicht ausgenutzt? Wenn man so lebt und handelt, hat dann nicht doch das Böse am Ende die Überhand? Kann man für sich persönlich so leben? Kann man das als Gemeinde? Oder hat das vielleicht sogar was mit Politik und Staat zu tun? Hat das was mit unserer Weltsituation zu tun? Israel, Ukraine? Wäre das da ein Maßstab? Ich erinnere mich sehr deutlich, dass in der Zeit, als ich studiert habe, damals war die Friedensbewegung wirkliches Thema. Da war das so eine These, die immer wieder in den Raum gestellt wurde, manchmal auch von relativ säkularen Leuten wie dem Reporter Franz Alt, der behauptete und sagte, die Bergpredigt muss Maßstab auch für unsere Politik sein und darum abrüsten. Spannend. An etwas anderes muss ich denken, wenn ich diese Worte höre. Ein Buch auch aus meiner Jugendzeit, vielleicht kennen einige noch den Titel. Der Titel hieß, ich liebe Idi Amin. Ich weiß nicht, ob Sie noch wissen, wer Idi Amin ist. Der letzte König von Schottland heißt der Film, in dem man sich ein Bild von ihm machen kann. Er war einer der Schlechter von Afrika. Einer, unter dessen Herrschaft wahrscheinlich 300.000 bis 400.000 Menschen umgekommen sind, ermordet wurden. Er litt nicht unter schwachem Selbstbewusstsein, zumindest nach außen nicht. Ich zitiere mal, wie er sich selbst bezeichnete. Seine Exzellenz, Präsident auf Lebenszeit, Feldmarschall Hadsch, Dr. Idi Amin Dada. Viktoriakreuz, Orden für hervorragenden Dienst, Militärkreuz, Herr aller Tiere der Erde, und aller Fische der Meere und Bezwinger des britischen Weltreichs in Afrika allgemein und besonders in Uganda. Einer der ganz Brutalen, der auch den Erzbischof der anglikanischen Kirche in Uganda umbringen ließ. Und dann schreibt ein anderer Bischof, Festu Kiwenjere, ein Buch mit dem Titel »Ich liebe Idi Amin«. Ich weiß nicht, wer Festu Kiwenjere mal kennenlernen konnte. Ein faszinierender Mann, geprägt von der ostafrikanischen Erweckungsbewegung. Als das erste Christevel stattfand, 1976 in Essen, hielt er abends Predigten. Faszinierend, wie dieser Mann aus seiner Lebens- und Leidenserfahrung seines Landes und seines Volkes von Jesus reden konnte. Und der macht wirklich ernst und sagt, ja, selbst diese Typen, Jesus sagt, liebt eure Feinde. Kann das gehen? Das ist doch irgendwie nicht normal, oder? Darum wollen wir mal mit dem Normalen anfangen. Was ist denn eigentlich normal unter uns? Normal unter uns ist, wie du mir, so ich dir. Nicht Feindesliebe. Das Normale ist, so wie du mir begegnest, so begegne ich dir. Ich versuche, meine Position zur Geltung zu bringen, mich vor Unrecht zu schützen und mein Recht durchzusetzen. Und wie ist das dann in Konflikten? Und es gibt ja doch so viele, im näheren und im ferneren Umfeld, in Beziehungen. Und wie ist das, wenn mich andere verletzen oder nicht beachten? Oder wenn mir jemand ständig auf den Keks geht? Und muss der oder die denn ständig so unerträglich angeben? Und muss der oder die denn ständig bestimmen und zu sagen haben? Um nur so ein paar Dinge mal anzudeuten, wo Konflikte entstehen. Und wenn dann solche Dinge in Gang kommen und Konflikte da sind, dann geht es oft Aktion, Reaktion, wie du mir, so ich dir. Und da muss man gute Argumente haben, eine gute Taktik, muss stark sein. Und die Folge davon ist, dass eine Spirale sich hochdreht. Weil wir in der Regel bei wie du mir, so ich dir gar nicht stehen bleiben, sondern dann die Erfahrung von der Metzgertheke dazu nehmen, darf es auch ein bisschen mehr sein, was ich zurückgebe. Und genau dann geht es aufwärts. Da ist es doch gar nicht so schlecht, was zu den Alten gesagt ist. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Wie, fragen Sie jetzt vielleicht? Das ist doch eigentlich ein Wort, was wir normalerweise benutzen, wenn andere irgendwie brutal miteinander umgehen. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ja, aber wenn man sich mal die Alternative klar macht, Auge um Auge, Zahn um Zahn, das ist eine Form von Recht, ein einfaches Recht. Und einfaches Recht ist immer noch besser als gar kein Recht. Weil gar kein Recht heißt, der Stärkere setzt sich ungebremst durch. Und der die besten Ellbogen hat, kommt am weitesten vorwärts. Gar kein Recht heißt, wer am schnellsten den Colt zieht, der überlebt. Oder wer am brutalsten die anderen Clans bekämpft. Da ist doch Auge um Auge, Zahn um Zahn, schon sowas wie Fair Play. Ja, so war das gedacht. Auge um Auge, Zahn um Zahn, das ist Recht. Und zwar Recht, was die Vergeltung begrenzt. Wir Menschen haben die Tendenz zu einer immer gesteigerten Vergeltung. Und weil die Bibel so ein ehrliches Buch ist und uns Menschen kennt, darum kann man das schon auf den ersten Blättern der Bibel lesen. Ich weiß nicht, wer von Ihnen Lamech kennt. Lamech prahlt mal in 1. Mose 4. Passt auf, wie Lamech sich sein Recht verschafft. Ich töte einen Mann für meine Wunde und einen Jungen, wenn mich jemand schlägt. Ein Mord an Kain, so hat es Gott bestimmt, verlangt die Rache von 7 Menschenleben. Für Lamech müssen 77 sterben. Aus alter Zeit und wie zutreffend und ehrlich auch für heute. Ist das nicht genau das, was in unserer Welt passiert? Ich habe es eben schon gesagt, da ist das Recht, Auge um Auge, Zahn um Zahn, schon ein großer Fortschritt. Weil da kann ich nicht einfach unbegrenzt zurückgeben. Und wenn es mal ein einfaches Recht gibt, dann kann sich das Recht auch gut weiterentwickeln. Und so war es so, dass zum Beispiel in der Zeit, als Jesus diese Rede hielt, die Gelehrten des Rechts schon darüber diskutierten, kann man nicht an manchen Stellen, wenn die Geschädigten Ersatzzahlungen akzeptieren, etwas anderes tun als Auge um Auge, Zahn um Zahn. Recht ist gut, sogar einfaches Recht, weil es das einfache Ausufern nach unseren Neigungen und unseren Regungen begrenzt und so den anderen und mich schützt. Recht ist gut, aber Recht ist begrenzt. Es kann nämlich diese Welt nicht wieder ganz und heil machen. Es kann die Dinge nicht ungeschehen machen. Es bleiben Wunden. Es bleibt die Last der Schuld. Es sei denn, jemand trägt diese Last. Jemand anders hat mir etwas angetan und ich sage, ich trage das und verzeihe dir. Dann wird etwas anders, dann kann etwas Neues wachsen. Durch Vergebung kann Neues entstehen. Wenn jemand eine Entschuldigung akzeptiert und es trägt. Ein Blick auf die Beziehung zwischen Gott und uns. Wenn Gott uns nach dem Maßstab, wie du mir, so ich dir, immer alles 1:1 zurückzahlen würde, was wir ihm antun, zum Beispiel in unseren Nächsten, dann sähe es für uns ziemlich dunkel aus. Wenn alles wieder auf mich zurückschlägt, was ich falsch mache. Und die Bibel ist auch da, sehr ehrlich und ziemlich schonungslos. Paulus zieht da mal einen Strich drunter und sagt, letztlich sind wir Menschen alle ein feindliches Gegenüber zu Gott geworden. Römer 8, Vers 7, fleischlich gesinnt sein ist Feindschaft gegen Gott. Fleischlich heißt auf uns selbst vertrauen, unsere eigenen Fähigkeiten und das, was wir schaffen und können. Oder in einer anderen Übersetzung, denn der menschliche Eigenwille steht dem Willen Gottes feindlich gegenüber. Und damit wäre unsere Situation als Menschen vor Gott hoffnungslos, wenn Gott vergelten würde. Und genau das wollte Gott nicht. Und darum sagt Gott Gnade. Und darum praktiziert Gott Feindesliebe. Wenn das stimmt, was Paulus sagt, dass wir Menschen alle bewusst oder unbewusst in eine Feindesstellung zu Gott geraten sind, weil wir meinten, wir kämen mit unserem Leben schon alleine klar oder vielleicht sogar meinen, wir müssen klarkommen, weil wir Gott nicht kennen, dann ist das, dass Gott uns liebt, nicht einfach irgendeine Liebe, sondern echte Feindesliebe. Und Gott sagt, ja, Das Recht muss geschehen. Und Schuld kann nicht ohne Folgen bleiben. Aber ihr müsst sie nicht selber tragen. Ich trage sie in Jesus, meinem Sohn. Und so durchbricht Gott diese Kette von Tun und Vergeltung und schafft Recht, indem er die Liebe durchsetzt. Die Liebe zu uns gegen alle Feindschaft, gegen alles Schlechte in unserem Leben, indem er Jesus das tragen lässt. Und das muss man im Hintergrund haben, wie Gott mit uns umgeht, dass er sagt, ich trage das. Das, was du verkehrt und kaputt gemacht hast, das musst du nicht selbst alles ausbaden. Klar, manchmal müssen wir Folgen auch von falschem Tun tragen, weil es in unserem Leben etwas zerstört hat, kaputt gemacht hat. Aber wir müssen es nicht letztlich tragen, nicht vor Gott. Vielleicht psychisch manchmal, vielleicht in ganz konkreten Folgen, die Taten gehabt haben. Aber vor Gott nicht. Da darf es Vergebung geben. Und weil das so ist, darum soll unser Handeln anderen gegenüber davon bestimmt sein. Darum der zweite Gedanke, wie Gott mir, so ich dir. Weil Gott uns liebt, die wir seine Feinde geworden sind, darum können auch wir diese Liebe weitergeben, auch an die, die uns das Leben schwer machen, die segnen, die uns verletzen, mit ihren ständigen, blöden, spitzen Bemerkungen, denen freundlich begegnen, die uns so von oben herab behandeln. Normalerweise lieben Menschen die, die ihnen freundlich und auch mit Liebe begegnen. Was sagt Jesus dazu? Das kann jeder. Das ist doch nichts Besonderes. Darauf kannst du dir nichts einbilden. Liebet eure Feinde. Und das Spannende ist, dass Jesus das nicht sozusagen als einen Spitzensatz sagt. In ganz großen Ausnahmefällen, dann kann es auch sein, dass du sogar mal einen Feind lieben musst. Nein? Jesus sagt, das ist der Normalfall. Liebt eure Feinde, segnet die, die euch verfolgen. Ich lese mal als Kontrast, was ich glaube, dass es eher unserem menschlichen Empfinden entspricht. Ein Zitat von Heinrich Heine. Der hat mal gesagt, wenn der liebe Gott mich ganz glücklich machen will, lässt er mich die Freude erleben, dass an diesen Bäumen etwa 6, 7 meiner Feinde aufgehängt werden. Mit gerührtem Herzen werde ich ihnen vor ihrem Tod alle Unbill verzeihen. Ja, man muss seinen Feinden verzeihen, aber nicht früher, als bis sie gehängt sind. Das ist so, wie wir Menschen denken. Was uns entspricht. Aber das ist nicht Jesus. Liebt eure Feinde, betet für die, die euch verfolgen. Das erfordert Kraft. Da muss man ganz schön stark sein. Irgendwie schon rätselhaft, dass das vor 80 Jahren als sogenannte Sklavenmoral in Deutschland galt. Der christliche Glaube ist eine Sklavenmoral, sagten die Nazis. Was für Schwache. Wie stark muss man sein, um das wirklich zu leben? So stark, dass es gar nicht aus eigener Kraft geht, sondern eigentlich nur aus Gottes Kraft. Und es lohnt sich durchaus, die Beispiele, die Jesus dann nennt, nochmal so sich ein bisschen vor Augen zu halten. Was sagt er denn als Beispiel? Und ich behaupte, Jesus hätte diese Beispiele nicht gewählt, wenn er sie nicht auch gemeint hätte. Jesus sagt, wenn dich einer auf die rechte Backe schlägt, halt die linke auch hin. Manchmal sind es die Details, die man sich angucken muss. Die meisten Menschen sind Rechtshänder und wenn sie zuschlagen, eine Watsche geben, dann kriegt die das Gegenüber auf die linke Backe. Warum sagt Jesus, wenn dich einer auf die rechte Backe schlägt? Weil Jesus nicht einfach nur eine Ohrfeige meinte, sondern es gab damals die Möglichkeit, wenn man diesen Schlag noch mit einer richtig tiefen Verachtung verbinden wollte und dem anderen deutlich machen wollte, dass er wirklich nur Dreck für einen ist, dann schlug man nicht mit der Hand, sondern mit dem Handrücken. Und Jesus sagt, selbst diesen Schlag, den der so weh tut, sowohl körperlich als auch seelisch, dem weich nicht aus, sondern stell dich und halt sogar noch hin. Und durchbrich damit die Spirale. Mach deutlich, dass du dieses Spiel nicht mitmachst. Du kannst nicht erwarten, dass es dadurch weniger wehtut. Und du kannst auch nicht erwarten, dass der zweite Schlag nicht noch kommt. Aber mach deutlich, dass du dagegen bist. Dass der zweite Schlag immer noch kommen kann, macht Jesus deutlich. Bei Jesus haben sie nicht aufgehört zu schlagen, bis sie ihn am Kreuz hatten. Aber zeig, dass du das ablehnst, diesen Umgang miteinander. Und wenn der Arme gepfändet werden soll, vor Gericht geschleppt, weil er Schulden hat, und ihm dann das Hemd vom Leib verpfändet wird, dann sagt Jesus, dann gib ihnen auch noch den Mantel. Der Mantel war das Kleidungsstück, was man einem Menschen nie nehmen durfte. Warum? Weil die armen Leute sonst nichts hatten, womit sie sich abends zudecken können. Und darum musste, wenn man den Mantel pfändete, man ihn spätestens am Abend wieder zurückgeben. Und Jesus sagt, selbst dieses unveräußerliche Grundrecht bestehe nicht drauf. Ich weiß nicht, wie man das heute übertragen könnte. Wenn dir einer deine Nikes zockt, dann gib ihm auch noch dein iPhone. Wahrscheinlich nicht genau zutreffend, aber wir kriegen eine Ahnung. Krass, oder? Und wenn da einer von dieser römischen Besatzungsmacht kommt und sagt, komm, jetzt trägst du mir eine Meile meine Sachen. Das durften die Römer nämlich machen. Die durften jeden, den sie unterwegs trafen, einfach verpflichten, ihnen was zu tragen oder sie zu begleiten. Eine Meile, das war so der festgelegte Rahmen. Wir kennen das aus der Passionsgeschichte, als sie Simon von Kyrene nehmen und ihm den Querbalken vom Kreuz von Jesus auflegen, weil der ihn nicht mehr tragen kann. Nehmen sie irgendeinen, der da rumsteht, trag du. Und was sagt Jesus? Ja, wenn das passiert, dann mach's. Und dann geh nicht eine Meile, sondern zwei mit ihnen. Und mach aus dem erzwungenen Dienst einen Liebesdienst. Tu ihnen was Gutes. Und wenn einer kein Geld hat und hier wird wirkliche Bedürftigkeit vorausgesetzt, dann leih ihm auch. Auch wenn du nicht sicher sein kannst, dass du es wieder kriegst. Nicht einem, der dich ausnutzen will, aber einem, der in Not ist. Ist das nicht verrückt, was Jesus hier sagt? Übertreibt er da nicht ein bisschen? Wo kämen wir eigentlich hin, wenn wir das machen würden? Genau darum geht es, Jesus. Wo kämen wir da hin? Zu einer neuen Welt. Das sind Zeichen für Gottes Zukunft, für Gottes neue Welt, wo nur noch Liebe gilt. Und darum sollen wir als Menschen, die zu Jesus gehören, in dieser Welt schon Zeichen für das Neue setzen. Das ist wirklich das Neue. Wir sollen jetzt schon darauf zuleben, wie das mal sein wird bei Gott in seinem Reich. Und darum auf jeden Fall die Liebe durchhalten, auch in solchen Extremsituationen. Ich glaube, dass Jesus nicht nur die Extremsituationen meint, sondern alles. Und sagt eigentlich, halt einfach die Liebe durch. Was heißt das? Das heißt in meinem Handeln, dass ich den anderen nicht zerstören will. Dass ich ihm nichts Böses tun will. Dass ich Gutes für ihn will. Liebe in jeder Situation. Vielleicht erfordert sie sogar in manchen Situationen anderes, als Jesus in diesen Beispielen nennt. Als Jesus im Verhör geschlagen wurde, hat er nicht die andere Backe hingehalten, sondern hat zurückgefragt, warum schlägst du mich eigentlich? Um deutlich zu machen, was für ein Unrecht hier passiert. Also, wir können nicht einfach nur das übertragen und sagen, das ist immer und in jeder Situation so, weil Jesus das mal als Beispiel genommen hat, sondern wir sollen selbstständig überlegen und übertragen, was in dieser Situation jetzt Liebe bedeutet. Und sollen Protestzeichen gegen Hass und Gewalt, Unterdrückung und Zerstörung in dieser Welt leben und setzen. Wobei, ich habe eben gesagt, es geht eigentlich um das Neue. Also nicht so sehr Protest gegen das Alte, sondern mehr Demonstration für das Neue. Das, was Gott in Zukunft schaffen will. Dann kann man auch so verrückte Dinge tun. Und wer könnte eigentlich so verrückte Dinge in dieser Welt tun, wenn nicht wir Christen? Die, denen Gott mit Liebe begegnet und die von Gott geliebt werden, sogar wenn es uns mal in der Situation nicht gelingt, so zu handeln? So bei Gott aufgehoben dürfen wir solche verrückten Dinge tun. Und jetzt noch ein letzter Horizont. Wenn man sich das klar macht, was hier gemeint ist, dass es darum geht, dass Menschen, die von Gott unbeschränkt geliebt sind, diese Liebe an andere auch ohne Beschränkung weitergeben sollen, dann weiß man, dass man das nicht einfach zu einem Maßstab in dieser Welt für andere machen kann. Dazu kann man nicht Leute verpflichten, die diesen Gott und seine Liebe nicht kennen. Und dann muss man sehen, dass es in anderen Zusammenhängen, also es geht hier wirklich darum, dass wir als Nachfolgerinnen und Nachfolger von Jesus so leben und handeln. Und darum auch die Gemeinde von solchem Leben und Handeln geprägt ist. Und das auch in diese Welt hinein Zeichen setzt, ja. Aber es geht nicht darum, das zu einem übergestülpten Maßstab für Politik zu machen. Warum? Ich kann für mich selbst entscheiden, auf mein Recht zu verzichten und zu leiden. Aber das kann ich nicht für andere tun. Ich kann nicht ihnen den Schutz verweigern. Und darum gibt es in dieser Welt auch Recht und Gesetz. Und darum gibt es sogar das Völkerrecht, was dann nochmal über den einzelnen Staaten und so steht, damit Staaten ihre Bürger schützen können. Und dazu sind sie auch verpflichtet. Und darum müssen sie das notfalls auch mit Dingen durchsetzen, die nicht schön sind. Darum darf man das, was Jesus hier sagt, nicht einfach zum Maßstab in der Weltpolitik machen. Da geht es darum, dass es wirklich Böses in der Welt gibt. Es gibt einen Hass, der nur noch zerstört. Und es gibt Menschen, die wirklich böse sind und böse handeln. Wir glauben so gerne an das Gute im Menschen. Aber wenn wir ehrlich sind, kommt dieser Glaube an die Grenzen. Wenn wir sehen, wozu Menschen fähig sind. Und das ist nicht aus Versehen, das ist aus tiefstem Herzen. So schrecklich ist das. Und darum muss es auch noch Recht geben, das beschützt wird. so schlimm es ist. Aber auch da geht es darum, was habe ich gesagt, einfaches Recht ist besser als gar kein Recht. Und dann kann Vergeltung nicht grenzenlos sein. Dann muss Vergeltung in irgendeiner Weise Verhältnismäßigkeit wahren. Und dann kann ich, wenn ich vielleicht auch als Christ in der Politik bin, auch überlegen, gäbe es denn nicht auch Zeichen und Möglichkeiten, jetzt nicht das, wozu wir berechtigt wären, zu tun, sondern das zu tun, was für die Zukunft noch neue Wege öffnet. Wege der Verständigung, des Miteinanders. Ich glaube, dass es sich wirklich lohnt, auch mal in diesen Zeiten sich zu versuchen, in Leute hineinzuversetzen, die jetzt Entscheidungen treffen müssen und Stellungnahmen abgeben. Jesus fordert uns heraus. Er will, dass wir wirklich das leben, was er uns sagt. Sonst hätte er es nicht gesagt. Für uns persönlich, in unserem Umfeld, in unseren Gemeinden, in dieser Welt. Aber die Bergpredigt ist sozusagen nicht das Programm, mit der eine gefallene, noch vom Bösen geschüttelte Welt regiert werden kann. Und doch, lasst uns von Jesus das annehmen und in dieser Welt wirkliche Zeichen setzen, Zeichen für Gottes Liebe zu uns und Zeichen für die Zukunft, was Gott aus dieser Welt machen will. Lasst uns Demonstranten sein für Gottes Herrschaft und Hinweiser auf Gottes neue Welt. Lasst uns beten. Herr, du forderst uns heraus, wenn du uns solche Dinge sagst. Und wir merken, wie sich manches in uns sträubt. Ich auf mein gutes Recht verzichten? Und du hast es auch getan, zu unseren Gunsten. Und wir danken dir dafür. Und wir danken dir für deine grenzenlose Liebe, die uns als deinen Feinden gilt. Herr, lass unsere Herzen dadurch so verändert werden, dass wir andere lieben können, egal wie sie uns begegnen. Lass uns diese Liebe durchhalten. Lass uns Zeichen setzen für dich und deine neue Welt. Amen.